Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Was lange währt. Morgen Vormittag soll die neue Corona-App zur Nachverfolgung von Kontakten mit SARS-CoV-2-Infizierten im Netz verfügbar sein. Die Anwendung soll auf Smartphones installiert werden und Nutzer warnen, wenn sie Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatten.
Wir müssen gucken, wie die App angenommen wird und letztendlich, wie diese Signale, die die App dann auch gibt, verwertet werden können, sinnvoll verwertet werden können. Insofern bin ich da mal gespannt, was da zum Schluss rauskommt, aber ich bin jetzt erstmal da nicht zu negativ eingestellt gegenüber der App.
Sagte der Virologe Jonas Schmidt-Schanassit heute in den Informationen am Morgen. Die Corona-Warn-App, was kann sie, was, wie und wem nützt sie eigentlich? Ausführliche Antworten in einem Schwerpunkt. Und wir stellen eine Studie vor, die zeigt, wie Wind und Regen Mikroplastik auch in die entlegensten Winkel der Erde transportiert. Am Mikrofon der Sendung heute Uli Blumenthal. Es ist viel darüber diskutiert worden, aber spätestens morgen früh soll sie tatsächlich in den App-Stores für den Download bereitstehen, die deutsche Corona-Warn-App. Wir wollen jetzt klären, was sie kann, wie sie funktioniert und was sich die Gesellschaft und jeder Einzelne erwarten kann. Und darüber spreche ich mit meinem Kollegen Peter Welchering im Stuttgarter Homeoffice, der mit den technischen Fragen vertraut ist, und mit Volkert Wildermuth in Berlin für den medizinischen Blickwinkel. Zunächst, Volkert, die Frage an dich: Was spricht für eine App jetzt in die Einführung zu bringen?
Ja, anfangs, da waren die Erwartungen ja sehr hoch. Da wurde die App als das entscheidende Mittel gepriesen, die Covid-19-Epidemie in den Griff zu bekommen. Da sollte sie wirklich in der Lage sein, dass die Gesundheitsämter, das Robert-Koch-Institut, die ganzen Infektionsketten nachverfolgt. Aber dann gab es ja viele Diskussionen um technische Probleme, um den Datenschutz. Und die App, wie sie heute ist, die wird einfach ein weiteres Element sein in der Strategie gegen dieses neue Coronavirus. Nach wie vor ist es entscheidend, dass die Gesundheitsämter sozusagen die Hand- und Fußarbeit machen, die Kontakte der Infizierten identifizieren und dann untersuchen. Und diese App, die kann zusätzlich weitere Kontakte finden, nicht mehr, nicht weniger. Und wie viele Infektionen sich dadurch am Ende verhindern lassen, das kann im Moment noch niemand seriös sagen.
Peter Welchering im Stuttgarter Homeoffice. Wie kann so eine Smartphone-App denn das Infektionsrisiko feststellen?
Also genau genommen kann sie das ja gar nicht. Da muss man sozusagen die Kirche im Dorf lassen. Aber was sie kann prüfen, ob vorher definierte Kriterien erfüllt werden. Zum Beispiel ein Abstand von ungefähr 2 Metern unterschritten wurde und für wie lange das der Fall war. Zum Beispiel für 15 Minuten. Ja, und wie sie das macht? Ganz einfach, sie sendet verschlüsselte IDs, Datenpäckchen über Bluetooth, also über Funk, und die empfängt das andere Smartphone. Und wenn alle 15 Minuten etwa so eine ID gesendet wird, dann kann also die Kontaktdauer in diesen Zeitabständen festgehalten werden. Und der Abstand, der wird dann anhand der Sendestärke und der Signallaufzeit ermittelt. Kommt so eine ID beim Smartphone an und die Signallaufzeit, die zeigt dann an, dass der Mindestabstand eben unterschritten ist, dann wartet das Smartphone die nächste ID ab, die dann anzeigt, dass eben auch die Mindestkontaktdauer überschritten ist, und dann speichert sie diese ID als Warn-ID weg. Wobei die Abstandsmessungen mit Bluetooth immer noch ein Problem sind. Je nach verwendeter Hardware kommt es da zu Messungenauigkeiten. Und deshalb sind ja im Augenblick auch einige Teams dabei, die Bluetooth-Hardware der verschiedenen Hersteller und der verschiedenen Gerätegenerationen vor allen Dingen zu kalibrieren. Allerdings, wenn da die Ergebnisse vorliegen, gibt es gleich ein neues Problem. Soll das Smartphone dann beispielsweise mit den Kontakt-IDs senden, um welches Modell es sich bei ihm handelt, damit besser kalibriert werden kann? Das könnte auf der anderen Seite nämlich die Identifizierung eines Smartphone-Besitzers erleichtern, ist also datenschutztechnisch auch nicht so ganz unbedenklich. Und außerdem kann die App natürlich nichts über die konkrete Situation mitteilen, in der der Kontakt stattgefunden hat. Also war das im Bus oder in einem engen geschlossenen Raum oder draußen oder im Supermarkt von der Plexiglasscheibe. Arbeiten kann die App also nur mit Abstandmessung und Dauer, und diese beiden Parameter, die können dann auch nachjustiert werden, wenn es demnächst im Echtbetrieb dann zu vielen falsch positiven Alarmen gekommen sein wird.
Peter, wenn ich dir so zuhöre, dann taucht bei mir die Frage auf, es gab ja Bedenken wegen des Datenschutzes, aber die sind nicht wirklich ausgeräumt, oder irre ich mich da?
Nein, das ist kein Irrtum. Die sind tatsächlich nicht ausgeräumt, nicht wirklich. Da gibt es 2 Bereiche. Die App selbst auf dem Smartphone und dann den Server selbst, über den die Benachrichtigung eben stattfindet. Was die App angeht, da hat eine Gruppe der Technischen Universität Darmstadt und der Universitäten Marburg und Würzburg Kontakt-IDs von Smartphones abgegriffen und darüber den Smartphone-Besitzer im Laborversuch de-anonymisiert. Das kann man dann auch in einem Feldversuch demnächst mal wirklich so auf der Straße machen. Der zweite Punkt, der hängt davon ab, wie lange die Kontakt-IDs einer getesteten Person samt dem Verifikationscode und mit welcher Verschlüsselung auf dem Benachrichtigungsserver liegen und wie der dann abgesichert sein wird. Bei einem Angriff auf diesen Server wäre etwa über einen Abgleich der Kontakt-IDs theoretisch eine De-Anonymisierung möglich. Bei einer zu schwachen Verschlüsselung des Verifikationscodes kann dann eben auch der Smartphone-Besitzer identifiziert werden.
Volkert Wildermuth in Berlin, kommen wir nochmal zu den medizinischen Blickwinkeln auf dieses Thema. Die Nutzung der App ist ja freiwillig. Es geistert immer so eine Zahl durch die Nachrichten. 60% müssen mitmachen, damit das sinnvoll ist. Ist das überhaupt zu schaffen?
Wohl eher nicht, aber das ist auch gar nicht so schlimm. Die Psychologin Cornelia Beetsch von der Uni Erfurt und ihr Projekt Cosmo, die machen regelmäßig Umfragen zu Covid-19. Da war die App auch häufiger das Thema und es zeigt sich, etwa die Hälfte der Deutschen sind im Prinzip dafür mitzumachen. Die sagen, wenn die App freiwillig ist und wir vertrauen auch den Behörden und der Politik, dann machen wir eben mit. Jetzt besitzt nicht jeder ein Smartphone, also die tatsächliche Nutzung dürfte geringer sein, aber diese Zahl 60%, die bestammt aus einer Modellrechnung aus Oxford. Und das ist aber eine Rechnung, die hat gesagt, wenn 60% mitmachen, dann lässt sich allein mit so einer App die Ausbeutung von Covid-19 stoppen. Aber das ist ja nicht so, dass es darunter keinen Sinn macht. Wir haben ja noch andere Maßnahmen, Abstandsgebote, Masken und so weiter. Und die Modellrechnung zeigt eben auch, selbst wenn deutlich weniger Leute mitmachen, wird die Ausbreitung des Virus verlangsamt. Nicht gestoppt, aber eben verlangsamt. Und wenn man in andere Länder schaut, in Island haben 40% mitgemacht, in Singapur etwa ein Viertel der Bevölkerung, in Ländern wie China oder Indien, da ist die App vorgeschrieben, da ist das zum Teil höher, wie das sich in Deutschland entwickelt, abwarten.
Die Frage jetzt an meinen Kollegen Peter Welchering. Peter, was mache ich, wenn ich jetzt einen positiven Covid-19-Test bekomme? Wie gehe ich dann sozusagen mit dieser App um? Welche Rolle spielt die dann auf einmal?
Ja, dann muss ich mich entscheiden. Das macht nicht die App für mich, weil wenn ich positiv getestet bin, dann erhalte ich mit dem Testergebnis einen Verifikationscode. Und dann kann ich mich entscheiden, will ich meine Kontakt-IDs auf den Server hochladen. Wenn ich das mache, dann können die anderen Apps der Teilnehmer diese Kontakt-IDs herunterladen und mit den IDs auf ihrem Smartphone vergleichen. Und welche Empfehlungen mir dann die App als Text sozusagen bei solch einer positiven Testung auf das Display ausgibt, das wissen wir heute noch nicht.
Volkert?
Genau, also entscheidend wird sein, dass die Leute auch tatsächlich sich diese Mühe machen, diese App zu sagen, okay, du darfst jetzt meine Daten weiterreichen, also nicht die persönlichen Daten, sondern nur diese Codes. Tatsächlich scheint es so zu sein, das hat diese Cosmo-Umfrage gezeigt, die Leute, die das runterladen wollen, die sind auch tatsächlich bereit, nicht nur selber zu profitieren von den Warnungen, sondern auch andere potenziell vor sich selbst zu warnen, wenn sie denn ein positives Testergebnis haben. Entscheidend ist natürlich, dass das dann ganz einfach ist. Und da soll es QR-Codes geben, das würde einfach sein, aber das ist technisch im Moment noch nicht überall umsetzbar, deshalb läuft es zum Teil auch über Hotlines. Das ist aufwendiger. Da wird man sehen, ob das dann die Leute trotzdem diese Hürde nehmen.
Wenn ich diese App jetzt auf meinem Smartphone installiert habe, was mache ich, wenn da auf einmal irgendein rotes oder wie auch immer Symbol aufleuchtet, aufblinkt und ich eine Warnung bekomme?
Ja, Peter hat ja schon gesagt, dass das noch nicht ganz klar ist, wie das formuliert sein wird. In jedem Fall gibt es eine rote Warnnachricht und dann wird es eine Reihe von Ratschlägen geben. Die Details etwas unklar, wahrscheinlich sowas in der Art: Vermeiden Sie Kontakte, rufen Sie jetzt bitte Ihren Hausarzt oder die Hotline 116, 117 an oder melden Sie sich beim örtlichen Gesundheitsamt. Und die müssen dann, die Experten klären dann im Gespräch mit Ihnen, bestand denn wirklich die Gefahr einer Infektion? Das ist gar nicht so einfach, denn der Zeitpunkt und der Ort des Kontakts, die werden ja nicht übermittelt. Nur, dass er stattgefunden hat, der Kontakt. Also es geht in dem Gespräch erstmal um allgemeine Fragen. Haben Sie in öffentlichen Räumen eine Maske aufgehabt? Waren Sie länger mit Personen außerhalb der Familie zusammen und so weiter? Und dann wird entschieden, Test ja oder nein. Und das ist auch tatsächlich sinnvoll, denn je nachdem, wie empfindlich diese App eingestellt ist, wenn die auch auf weiter entfernte Kontakte reagiert, dann kann es eben sein, dass es viele falsch positive Signale gibt, so wie bei jeder Diagnostik. Also man muss nicht gleich in Panik verfallen, wenn man so eine rote Nachricht bekommt. Aktuell ist nicht mal 1% der Tests in Deutschland positiv. Wenn das bei den App-Meldungen 10% positive Tests wären, dann wäre das schon ein großer Erfolg. Dann hätte man die richtigen ausgesucht, aber nach wie vor wärst du auch nur eine Minderheit der Personen mit potenziellen Risikokontakten, die sich dann tatsächlich infiziert haben.
Peter.
Ja, das wird eben von den konkreten Erfahrungen im Betrieb abhängen, wie das dann aussieht. Bei den beiden Parametern Abstand ist der erste, der zweite Zeitdauer des Kontakts, da kann ja nachjustiert werden. Auch nachdem die App schon draußen ist, da gibt es dann eben entsprechende Nachlieferungen. Und sollte sich herausstellen, dass auch das nicht ausreicht, dann wird im Augenblick ja auch darüber diskutiert, bei einer Warnmeldung vielleicht erstmal zu einem Anruf bei einer Hotline aufzufordern, bei dem dann eben so ein Beratungsgespräch stattfindet, wie Volker das gerade geschildert hat.
Die Reisewarnungen werden ja immer mehr aufgehoben. Wie ist es, wenn ich ins Ausland fahre? Funktioniert diese App dann auch dort?
Ja, die funktioniert, das heißt, die sendet weiterhin Kontakt-IDs. Das bringt aber nichts, weil die unterschiedlichen Apps der unterschiedlichen Staaten nicht interoperabel sind. Also die können nicht miteinander. Und deshalb ist ja auch darüber nachgedacht worden, so eine Art Ländercode einzubauen bei den Apps, die direkt auf diese Google-Apple-Protokoll-Schnittstelle aufsetzen. Der Nachteil bei einem Ländercode, der besteht darin, er macht die Kontakt-IDs leichter rückrechenbar. Und das gefährdet natürlich den Datenschutz. Dass eine Interoperabilität der unterschiedlichen Apps gewünscht ist, das ist klar. Aber wie die technisch umgesetzt werden soll, darüber gibt es im Augenblick zwar viele Arbeitskreise und noch mehr Diskussionen, vor allen Dingen auf EU-Ebene, aber noch keine Lösung.
Volker und Peter, die letzte Frage zu diesem Thema Daten-App, Corona-App. Wie sind die internationalen Erfahrungen eigentlich bei der Nutzung einer solchen App?
Also bislang waren diese Apps keine Game-Changer, das muss man wirklich sagen. Selbst diese viel genutzte App in Island, die hat nur auf die Spur von ein paar zusätzlich Infizierten geführt. Aber es zeigt sich, dass Leute Kontakte auch vergessen, wenn man die in der normalen Kontaktnachverfolgung befragt. Und gerade diese übersehenen Kontakte, die könnten über so eine App eben doch genutzt werden. Von daher ist es durchaus sinnvoll, sie als ein Element einer übergreifenden Strategie zu begreifen, und so wie das für alle Elemente gilt, aktuell bei den niedrigen Zahlen, da wird diese App wohl nicht sehr häufig anspringen, aber sollte es zu einem erneuten Ausbruch von SARS-CoV-2 bei uns kommen, dann wird so eine App automatisch an Bedeutung gewinnen.
Also die Apps im asiatischen Raum, die haben ja gezeigt, dass sie funktioniert haben, weil sie eingebunden waren in ein engmaschiges Überwachungskonzept mit Kameraüberwachung und Gesichtserkennung. Wärmekameras gab es ja für die Fiebermessung und die Quarantäne von Risikopersonen, die wurde eben auch per Kamera überwacht. Mehr an Ergebnissen, muss man allerdings auch sagen, liegt eben aus dem asiatischen Raum bisher nicht vor. Deshalb ist es auch so schwierig und war auch in der Vergangenheit immer so umstritten, wenn gesagt wurde, guck mal nach Südkorea, da hat die App doch so prima funktioniert und deshalb sollten wir sie auch machen. Die App allein ist eben tatsächlich nur ein Instrument von vielen. Und dann kommt es eben darauf an, worin wird sie eingebunden. Und da haben wir uns eben in Deutschland sehr klar dagegen entschieden, dass weitere Überwachungsmaßnahmen wie etwa Kameraüberwachung oder etwa Wärmekameraüberwachung, um Fieber zu messen, bei uns eben auch mit einbezogen werden sollen. Und deshalb muss man eben auch sagen, ja, als technische Möglichkeit, zusätzliche Kontakte ausfindig zu machen, kann diese App einen Beitrag leisten. Aber eben ein Heilsversprechen, wie sie so oft gepriesen wurde, das ist sie eben überhaupt und bei weitem nicht.
Morgen soll die Corona-Tracing-App in Deutschland verfügbar sein. Wie soll das Ganze dann in der Praxis ausschauen? Darüber habe ich gesprochen mit meinen Kollegen Peter Welchering in Stuttgart und Volkert Wildermuth in Berlin. Vielen Dank für die Hintergründe und Erläuterungen.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter DLF Forschung.
Mikroplastik, also winzige Kunststoffteilchen, sind inzwischen überall. Sogar in entlegenen Gebieten wie der Arktis haben Forscher sie schon gefunden. Jetzt haben US-Wissenschaftler den Eintrag von Mikroplastik in amerikanischen Nationalparks untersucht und beobachtet. Mit Wind und Regen gelangen die winzigen Teilchen auch in Regionen, die Touristen wegen ihrer vermeintlich unberührten Natur schätzen. Einzelheiten dazu von Christine Westerhaus.
Janice Braney beschäftigt sich normalerweise mit der Frage, wie Nährstoffe über den Staub in Ökosysteme eingetragen werden. Für ein neues Projekt hatte sie gemeinsam mit ihren Kollegen von der Utah State University in Logan neue Messgeräte in US-amerikanischen Nationalparks aufgestellt. Doch als sich Braney die ersten gesammelten Proben anschaute, machte sie eine ungewöhnliche Entdeckung.
Weil ich mich sehr für die Zusammensetzung von Staub interessiere, wollte ich mir die Proben sofort unter dem Mikroskop anschauen und war dann erstaunt, wie farbenfroh der Staub war, mit vielen leuchtend gefärbten Teilchen. Mir wurde schnell klar, dass es sich dabei um Plastikteilchen handelte. Und wir haben uns dann der Frage gewidmet, in welchen Mengen und über welche Entfernungen dieses Mikroplastik in Ökosysteme eingetragen wird. Und zwar einerseits über den Regen und andererseits als trockener Niederschlag.
Die Forscher sammelten ihre Proben in 11 US-amerikanischen Nationalparks, in denen es außer Touristen nur sehr wenig menschliche Aktivität gibt. In 98% der Proben fanden die Forscher Mikroplastik, und das in ganz beachtlichen Mengen.
Wir hatten erwartet, dass wir maximal 1% Mikroplastik in den Proben finden würden. Doch unsere Geräte detektierten 2-6%. Diese Zahlen haben uns wirklich schockiert. Wir dachten zuerst, was haben wir falsch gemacht, dass wir auf diese Mengen kommen. Deshalb haben wir noch eine weitere Messmethode eingesetzt, um diese Ergebnisse zu bestätigen. 2-6% of the
sample was plastic. Zwei Drittel der gesammelten Teilchen stammten von Textilfasern. Und je nachdem, ob der Mikroplastikstaub in trockener Form über den Wind oder als Regen oder Schnee eingetragen wurde, waren die Teilchen unterschiedlich groß.
Es war sehr interessant. Die Plastikteilchen, die mit dem Regen eingetragen wurden, waren insgesamt größer. Gleichzeitig konnten wir sehen, dass mehr Plastik eingetragen wurde, wenn ein Sturm vorher durch eine Stadt gezogen war. Bei dem trockenen Niederschlag waren die Teilchen deutlich kleiner und wir konnten einen Zusammenhang zwischen dem Eintrag und dem mehr globalen Klima zeigen. Das sagt uns, dass der trockene Niederschlag aus der höheren Atmosphäre stammt und über weitere Strecken transportiert wird.
Ähnliches hatte auch Melanie Bergmann vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven in einer Studie beobachtet. Sie hatte 2019 nachgewiesen, dass Mikroplastik über die Atmosphäre bis in die Arktis transportiert wird. Die jetzt veröffentlichte Studie helfe dabei, die globalen Transportwege von Mikroplastik nachzuzeichnen, sagt die Meeresbiologin.
Die Studie zeigt, dass Partikel über sehr große Distanzen vertrieben werden. Sie zeigt auch wieder auf, was ja eine andere Studie, die vor ein paar Wochen rauskam, auch gezeigt hat, dass eben das Meer nicht nur als Senke für Mikroplastikteilchen dient, sondern eben auch als Quelle. Also dass eben gerade leichtere Teilchen, die sich im Meer befinden und durch Wind sozusagen und Stürme aufgewirbelt werden, eben auch wieder in die Luft transportiert werden können. Und über diesen Mechanismus wird eben auch Mikroplastik in Böden eingetragen.
Damit ist klar, dass es kaum noch möglich ist, die Umwelt vor Mikroplastik zu schützen. Über die Atmosphäre verteilen sich die winzigen Teilchen überall. Gleichzeitig sind sie so klein, dass sie problemlos eingeatmet werden können. Doch welche Folgen das für die Gesundheit hat, ist noch völlig unklar, bemängelt Melanie Bergmann.
Das ist immer noch nicht erforscht. Kann man nur jedes Jahr sich wieder wundern. Es gab diese eine Studie von Pauli et al. Aus den 90er Jahren, die eben gezeigt hat, dass Mikroplastik auch in menschlichen Lungen zu finden ist. Aber das war halt eine relativ kleine Studie und ist jetzt auch schon länger her. Seitdem hat ja die Plastikproduktion ordentlich zugelegt. Insofern, ja, wäre es wirklich an der Zeit, da mal nachzudenken.
Über das Regenwasser gelangen die winzigen Teilchen auch in die Böden und können deren physikalische Eigenschaften verändern. Zum Beispiel ihre Fähigkeit, Wasser zu speichern. Nicht zuletzt könnten aber auch die Mikroorganismen im Boden unter dem Plastikeintrag leiden. Doch auch diese Effekte müssen Forscher erst noch genauer untersuchen.
Kein Ort nirgends auf der Erde ist vor der Verschmutzung durch Mikroplastik sicher. Christine Westerhaus über eine Studie im Fachjournal Science. Und wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Piotr Heller.
Die Bundesregierung beteiligt sich am Impfstoffentwickler CureVac. Das haben das Wirtschaftsministerium und der Hauptanteilseigner des Tübinger Unternehmens heute bekannt gegeben. Die Regierung steigt mit 300 Millionen Euro bei CureVac ein. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet. Es entwickelt Medikamente, die auf dem Botenmolekül mRNA basieren. Das Molekül ist dabei ein Informationsträger, der dafür sorgt, dass der Körper selbst bestimmte Eiweiße bildet, die dann als Wirkstoffe dienen. Derzeit arbeitet es auch an einem möglichen Corona-Impfstoff. Im März hatte CureVac viel Interesse auf sich gezogen, weil die US-Regierung sich die Arbeit der Firma angeblich exklusiv sichern wollte. Vor knapp 50.000 Jahren nutzten Menschen außerhalb Afrikas schon Pfeil und Bogen. In einer Höhle auf Sri Lanka haben Archäologen 130 Pfeilspitzen aus Tierknochen gefunden. Sie sind 48.000 Jahre alt und ihre Form verrät, dass sie weder geworfen noch mittels eines Blasrohrs abgefeuert werden konnten. Es muss sich also um Projektile handeln, die die Menschen dort dereinst mit Pfeilbögen verschossen haben. Wie die Forscher im Fachblatt Science Advances darlegen, haben sie damit den ältesten Hinweis auf die Jagd mit Pfeil und Bogen außerhalb Afrikas gefunden. Neben den Projektilen entdeckten sie auch Reste von Kleidung und Schmuck. Die Funde sollen dabei helfen, zu verstehen, wie unsere Vorfahren sich an neue Lebensräume wie etwa den Regenwald angepasst haben. Drohnen könnten bei der Bekämpfung von Stechmücken helfen. Die Idee basiert auf einem etablierten Konzept. Dabei lässt man sterilisierte Mückenmännchen frei. Die paaren sich dann mit Weibchen, die wiederum unbefruchtete Eier legen, aus denen keine neuen Mücken schlüpfen. Mit dieser Methode kann man die Zahl der gefährlichen Tiere senken, die etwa Malaria oder Zika übertragen. Ein internationales Forscherteam hat sie nun verfeinert. Die Wissenschaftler haben eine Vorrichtung gebaut, dank der eine Drohne die sterilen Männchen automatisch und gleichmäßig über einem Gebiet verteilt. Sie haben ihr Konzept erfolgreich im Osten Brasiliens getestet, notieren sie im Fachblatt Science Robotics. Der Vorteil der Mückenverteilung aus der Luft ist unter anderem, dass sie bis zu 20 Mal günstiger ist als die klassische Variante, bei der die sterilen Mücken am Boden freigelassen werden. Astronomen haben die Zahl der kommunikationsfähigen Zivilisationen in der Milchstraße geschätzt. Bei der Suche nach außerirdischem Leben ist es wichtig, sich klarzumachen, wie viele fremde Zivilisationen man überhaupt finden könnte. Das Team aus dem Vereinigten Königreich hat sich dafür die Entwicklung des Lebens auf der Erde angeschaut. Hier hat es knapp 5 Milliarden Jahre gedauert, bis intelligentes Leben entstanden ist. Zudem ist unsere Zivilisation erst seit etwa 100 Jahren in der Lage, über lange Distanzen zu kommunizieren. Diese Informationen verknüpften die Forscher mit Daten zur Sonne und übertrugen sie auf andere Sterne in unserer Heimatgalaxie. Das Ergebnis dieser Simulation haben sie im Astrophysical Journal präsentiert. Demnach könnte es derzeit etwas mehr als 30 Zivilisationen in der Milchstraße geben, mit denen wir theoretisch kommunizieren könnten. Die NASA bittet die Netzgemeinde um Hilfe bei der Erforschung des Mars. Mit dem Online-Werkzeug AI for Mars möchte die NASA Internetnutzer Fotos der Marsoberfläche beurteilen lassen. Sie sollen darin Felsen markieren, Sand erkennen oder die Ränder flacher Felsböden einzeichnen. Die Anwendung ist Teil der Citizen Science Plattform Zooniverse. Mit den so markierten Bildern will die NASA ihre Computerprogramme verbessern, die automatisch die Marslandschaft analysieren und helfen, geeignete Pfade für den Mars-Rover Curiosity zu finden. Bochumer Forscher haben einem Computer beigebracht, das Alter von Menschen zu schätzen. Dafür haben sie das System mit zigtausenden Fotos von Gesichtern verschiedenen Alters lernen lassen. Das Alter jedes Gesichts war dabei bekannt. Das Besondere an dem Ansatz war aber, dass die Forscher die Gesichter zunächst nach Alter sortiert haben und sie dem Computer dann präsentierten. So lernte die Maschine auf Merkmale zu achten, die sich nur langsam veränderten. Mit anderen Worten, auf Spuren des Alters. Merkmale, die sich in der Bildfolge schnell änderten, weil sie auf persönliche Unterschiede zwischen den Fotografierten zurückzuführen waren, ignorierte das System. Am Ende war es in der Lage, das Alter eines Menschen im Schnitt auf 3 Jahre genau zu schätzen, schreiben die Forscher im Magazin Machine Learning.
Das waren die Wissenschaftsmeldungen, zusammengestellt und präsentiert heute von Piotr Heller.
Sternzeit, 15. Juni. Der orange-gelbe Riese und die Zukunft der Sonne. Nur wenige Sterne lassen am Nachthimmel eine deutliche Färbung erkennen. Zu ihnen gehört Arktur, der jetzt um Mitternacht als deutlich orangefarbener Punkt hoch am Südwesthimmel steht. Arktur ist der Hauptstern im Rinderhirten Bootes, hellster Stern nördlich des Himmelsäquators und mit einer Entfernung von knapp 37 Lichtjahren auch ein vergleichsweise naher Nachbar der Sonne. Seine Masse ist nur wenig größer als die der Sonne. Die orange-gelbe Farbe zeigt an, dass Arktur an der Oberfläche etwas kühler ist. Während die gelblich erscheinende Sonne rund 5500 Grad heiß ist, bringt es der orange-gelbe Arktur lediglich auf gut 4000 Grad. Trotzdem strahlt Arktur etwa 200 Mal mehr Energie ab als die Sonne. Er ist nämlich deutlich größer als unser Zentralstern. Stünde Arktur an der Stelle der Sonne, so würde er uns fast so groß erscheinen wie eine Faust bei ausgestrecktem Arm. Diese Ausmaße verraten, dass Arktur den größten Teil seines Sternenlebens bereits hinter sich hat und sich derzeit zu einem roten Riesen aufbläht. Einen ähnlichen Entwicklungsweg wird die Sonne in einigen Milliarden Jahren auch nehmen. Der Blick in diesen Nächten auf Arktur hoch am Südhimmel ist also zugleich ein Blick in die ferne Zukunft der Sonne, zumindest was ihre Farbe angeht. Die Sonne wird uns aber am Ende noch viel größer erscheinen und womöglich sogar bis zur Erdbahn reichen. Im schlimmsten Fall wird unser Planet sogar von ihr verschluckt, aber frühestens in 5 Milliarden Jahren.
Die Corona-Krise und die gesundheitlichen Folgen, das ist Thema in der Sprechstunde morgen ab 10.08 Uhr. Der schwierige Aufbruch in eine neue Normalität und morgen in Forschung aktuell um 16.35 Uhr dann unklare Datenlage, was wir alles nicht über Covid-19 wissen. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon war heute Uli Blumenthal.